Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Also für die mich nicht kennen, es gibt ja einige, die mich wahrscheinlich gar nicht kennen. Ich bin der Marco Wagner und komme aus der Königsbacher Straße. Die kennen vielleicht auch noch manche, Nachbarschaft von der Liebenzeller früher. Genau, und ich komme auch aus dieser Gemeinde hier und bin seit 13 Jahren in Mosbach. Und heute Morgen ganz liebe Grüße von meiner Frau, die ist auf dem Junggesellenabschied. Genau, nächste Woche beginnt der Hochzeitsmarathon für uns. Aber ich habe meine zwei Mädels mitgebracht. Vielleicht seht ihr die dann noch im Anschluss an den Gottesdienst. Ich beginne noch mit dem Gebet und dann sehen wir ein Video als Einstieg. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass du tatsächlich da bist. Auch wenn wir dich nicht sehen. Oh Jesus, wir sind angewiesen darauf, dass du redest. Dass du auch unsere Herzen öffnest und dass du uns ganz persönlich auch durch dein Wort begegnest. Du bist das lebendige Wort, Herr, und wir erwarten das von dir. Danke. Amen.
Die Champions League-Helden zurück in Liverpool und eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. Er ist ganz vorne mit dabei, Jürgen Klopp, seit 2015 bei den Reds und nun endlich mit dem ersehnten ersten Titelgewinn als Trainer an der Anfield Road. Nach zwei verlorenen Endspielen in der Königsklasse mit Borussia Dortmund und Liverpool hat es im dritten Anlauf geklappt. Die triumphale Rückkehr, begleitet von knapp 500.000 Fans, für den Klub aus dem Nordwesten Englands der insgesamt sechste Gewinn des Henkel-Pokals in der Vereinsgeschichte. Ich liebe es, ich genieße jede Sekunde, so etwas Großartiges. So viele Leute sind gekommen, das erlebt man vielleicht alles nur einmal. Absolut fantastisch, wir sind lange angereist, aber so viele Fans sind extra nach Liverpool gekommen. Sie kommen aus Blackpool, Preston, von überall her. Die Züge waren so voll. Dieser Abend ist herausragend, nicht von dieser Welt. Die besten Fans der Welt hier in Liverpool. Es geht hier nicht um meinen Club, es geht um Religion. Fußball ist Religion. Ein Deutscher und ein Team aus vielen Nationen haben das geschafft. Davon kann die Politik lernen. Wir lieben dich, Liverpool.
We love you, Liverpool.
Euphorisierend, einfach schön. Ich meine, es gibt keine bessere Stadt auf der Welt, oder? Die Gemeinschaft, das Gefühl, alle sind einfach unglaublich. Ja, unglaublich.
Yeah, incredible.
Der rot-weiße Partyumzug in der Hafenstadt Liverpool. Nach 7 Jahren endlich mal wieder einen Pokal gewonnen. Jürgen Klopp und seine Champions of Europe.
Abkürzung. Ich möchte mich gleich mal bei allen Frauen entschuldigen für das Beispiel aus dem Fußball. Fragt einfach nachher eure Männer, was da jetzt gerade, was das war. Aber ich habe für mich so gedacht, hey, das ist doch ein gutes Beispiel für Menschen, die absolut begeistert sind und Begeisterung zeigen. Männer, die rumhüpfen und die ganze Zeit singen. Und man sieht auch, dass Begeisterung in einem Menschen dazu führt, dass ein Mensch bereit ist, volle Hingabe zu bringen. Aus allen Ecken Englands sind sie angereist. Kein Weg war ihnen zu weit. Sie waren bereit, das alles in Kauf zu nehmen. Fußball ist unsere Religion. Jawohl. Ist ihr Lebensinhalt. Das Herz ist voll. Versteht ihr? Begeisterung. Wenn das davon, wovon das Herz voll ist, das drückt sich dann aus. Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und das zeigt sich dann auch in meinem ganzen Leben. Ich bin dann auch bereit, obwohl der Fußball immer teurer wird, mein Geld zu investieren in Stadion, was weiß ich, wozu die verrückten Fußballfans bereit sind. Aber das ist etwas, es gibt keine Atheisten, wir alle brauchen irgendwie etwas, was uns hält oder woran wir unser Herz verschenken können. Wie sieht es eigentlich aus bei Christen, Christsein und Begeisterung? Ich stelle mir jetzt so vor, wir machen hier so eine Umfrage, fragen so Leute da draußen, hey, was ist das Erste, was euch zum Thema Begeisterung einfällt? Was glaubt ihr, wie viele ihr da vorne hören werdet, bei denen es wie aus der Pistole rausgeschossen kommt? Begeisterung, Kirche, Christen, boah, das ist das Erste, was mir einfällt. Wahrscheinlich, gut, in Wilferding ist vielleicht ein bisschen anders, aber wahrscheinlich werden die Antworten ziemlich mau sein. Und wenn ich ehrlich bin, es macht mich traurig, weil Jesus war nicht so. Jesus war voller Begeisterung. Jesus war anziehend. Wisst ihr, wenn viele Menschen da draußen verbringen vielleicht mit Kirche genau das Gegenteil in Verbindung. Ist langweilig. Weltfremd vielleicht sogar. Eng. Aber die vielen Regeln, die man halten muss. Und Jesus war genau das Gegenteil. Jesus war nicht langweilig. Jesus war nicht weltfremd, er war immer da, wo die Leute waren. Jesus war nicht eng, sondern er war unwahrscheinlich weit in seinem Herzen für Menschen. Er war klar, aber er war weit. Und Jesus war anziehend. Und wenn wir heute Morgen in den Kreissaal reinschauen von der ersten Gemeinde, die gerade frisch geboren war, müssen wir sagen, die haben genau das verkörpert. Begeisterung. Und das ist ja das Wesen von Gemeinde. Wir spiegeln Jesus wieder. Wir sind der Körper von Jesus. Apostelgeschichte ist ja die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Und der Punkt ist, die Apostelgeschichte ist eigentlich das Wirken von Jesus. Der Unterschied zum Lukas-Evangelium ist das, dass Jesus jetzt seinen Körper gewechselt hat. Wir sind der Körper. Die Frage ist, spiegeln wir das wieder, wie der Jesus in seinem ersten Körper war. Und wir wollen einfach mal reinschauen jetzt in diesen Text, der heute Morgen dafür gegeben ist, Apostelgeschichte 2, 1 bis 12, und lesen es mal. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia. Aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Ich möchte uns drei Gedanken heute Morgen mitgeben. Ich weiß, die Apostelgeschichte können wir nicht eins zu eins übertragen. Das ist ein historisches Dokument. Aber wenn wir den Kaffeefilter ansetzen und die Apostelgeschichte durchlaufen lassen, dann können wir das, was rausgefiltert wird, für uns mitnehmen. Und das wollen wir heute Morgen schauen. Der erste Gedanke, die erste Begeisterung, sie waren gegründet in Gottes Wort. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist beim Lesen von diesem Text. Was hat die denn da an diesem Tag zusammengebracht? Ich meine, Jesus hat ja zu ihnen gesagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes gekriegt haben. Aber an jenem Tag gab es auch einen Grund, warum sie zusammenkamen. Nämlich zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Wie jetzt? Jüdisches Pfingstfest? Hä? Ich dachte, Pfingsten ist ein christliches Fest. Ja, eben nicht ganz, ne? Die Jünger haben Pfingsten gefeiert, bevor der Heilige Geist gekommen ist, weil Pfingsten zunächst einmal ein jüdisches Fest ist. Und die haben sicherlich nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes an jedem Tag gefeiert, weil es kam ja erst danach. Pfingsten kommt ja vom griechischen Pentekoste und das heißt eigentlich nichts anderes als 50. Tag. Und 50 Tage nach dem Passafest haben sie dieses Fest gefeiert, jedes Jahr. Frage, was haben die an Passa gefeiert? Bitte? Genau. Und alle biblischen Feste sind ja auch ein Hinweis auf Jesus. Und in Jesus erfüllt. Fast alle sind schon in Jesus erfüllt. Es ist ja deswegen kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet an Passa für uns am Kreuz gestorben ist. Während alle Juden gerade ihre Lämmer geschlachtet haben, ist das große Lamm der Welt für die ganze Sünde der Welt gestorben, um uns zu befreien. Nicht aus Ägypten, sondern von anderen Unfreiheiten, Süchten, schlechten Gewohnheiten, Gedankenfestlegung. Jesus möchte uns frei machen. Und 50 Tage danach haben sie immer Passa gefeiert. Gott hat es angeordnet. Feiern hat Gott erfunden. Gott wollte, dass sein Volk feiert. Und im Alten Testament lesen wir sogar, dass er gesagt hat, und ich will, dass ihr euch freut. Manchmal muss man uns Christen sogar befehlen, dass wir uns freuen. Gott hat es gemacht, ja. Und 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, wo ist das Volk gewesen? Am Berg Sinai. Und was haben sie da gekriegt? Die Gebote Gottes. Und deswegen dieses Fest, dieses jüdische Pfingstfest nennt man Shavuot. Und es sind zwei Feste in einem. Man hat zum einen, es war eine Art Erntedankfest, wo man so die ersten Früchte der Ernte dafür Gott gedankt hat, dass wieder eine Ernte reinkommt und ihn dafür gelobt hat. Aber hauptsächlich hat man die Gebote gefeiert. Man hat Gott gefeiert dafür, dass er sein Wort gegeben hat. Damals, das war ja die Tora, später die Propheten, das, was für sie die Bibel war, also Gottes Wort. Und das haben sie gefeiert. Die Jünger sind jedes Jahr zusammengekommen, um Gottes Wort zu feiern, weil sie begeistert waren von Gottes Wort. Ich möchte euch mal ganz kurz einen Auszug aus einem Psalm vorlesen, nämlich aus dem Psalm von David. Der König David, das war ja so der, ja, wie soll ich sagen, wie heißt der reichste Mann der Welt im Moment? Der Jeff Bezos oder so von Amazon, ne? Er war auch so ein Multimilliardär, der David. Also der hat ja alles gehabt. Und jetzt schreibt er einen Psalm und er schreibt diesen Psalm nur übers Wort Gottes. Also praktisch wie ein Lied. David hat ja öfter Lieder geschrieben, was ihm auf dem Herzen war. Und er hat gesagt, ich muss mal ein Lied schreiben über das, was mir am wichtigsten ist, nämlich übers Wort Gottes. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, hat er angefangen zu schreiben und weil ihn das so begeistert hat, über was er schreibt, hat er gar nicht mehr aufhören können. Und so ist der längste Psalm entstanden, den wir in der Bibel haben, nämlich läppische 175 Verse, ja. Die lese ich uns jetzt mal vor. Spaß. Aber zwei will ich doch mal ausschnittsweise vorlesen. Also genau, ja, da kommen wir noch. Psalm 119, Vers 127, da schreibt er, ich aber liebe deine Gebote, sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Das schreibt einer, der Multimilliardär ist. Er sagt, es ist schön und gut, was Gott mir da schenkt, aber ich liebe Gottes Wort mehr als das. Das begeistert mich. Hier, das hier, haut den vom Hocker. Psalm 119, Vers 18 schreibt er, öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. David hat schon im Alten Testament, er war ja einer der wenigen, die gesalbt waren mit dem Heiligen Geist. Und er wusste, wir können nicht einfach nur mit dem Verstand die Bibel lesen. Es gibt viele, die keine lebendige Beziehung zu Jesus haben und die versucht haben, die Bibel zu verstehen. Und das funktioniert nicht, da kannst du noch so schlau sein. Er war darauf angewiesen, aber er hat auch damit gerechnet, Gott, öffne mir dein Wort durch deinen Geist, dass ich die Wunder sehen kann. Dein Wort ist voller Wunder, das ist kein normales Buch, sondern wow, da spricht der lebendige Gott zu mir. Und seht ihr vielleicht auch die Parallele zur Apostelgeschichte 2? Ich habe euch hier einen Vers am Berg Sinai, die haben ja ein riesen Pro-Camp gemacht, Berg Sinai, und dann gab es da auch so ein heftiges, übernatürliches Ereignis am Himmel. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Seht ihr die Parallele? Gott kommt im Feuer herab, weil Gott Feuer ist. Gott vergleicht sich gern mit Feuer, weil er Leidenschaft pur ist. Er brennt, er ist eifersüchtig. Also wenn jemand leidenschaftlich ist, dann Gott, aber wirklich. Und auch am Pfingsten kommt er jetzt im Feuer runter, Feuerzungen. Der Unterschied ist der, hier am Berg Sinai müssen alle schön Abstand halten. Sie dürfen sich bloß nicht dem heiligen Gott nähern. Am Pfingsten kommt Gott ganz nah, unsere Herzen. Der heilige Gott will in dein Leben dir ganz nah sein. Und die Jünger haben das jedes Jahr gefeiert. Und sie waren begeistert von Gottes Wort und sie haben darin gelebt. Sie haben darin gelebt, das kann man ja sehen. Als zum Beispiel das war mit dem Judas. Wie konnte das passieren, dass einer von uns, dieser Judas, dass er Jesus verrät? Dann ist der Petrus aufgestanden und hat die ganze Situation vom Wort Gottes her erklärt, weil er drin gelebt hat und Gott ihm die Augen geöffnet hat. Oder später jetzt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen war, die haben das Wort Gottes ausgelegt, sie haben es den Juden erklärt. Auch der Stephanus, der hat eine ganze heilsgeschichtliche Skizzierung gemacht, weil sie drin gelebt haben. Und ihr Lieben, wir sehen bei den ersten Christen, Begeisterung für Jesus kann man nicht trennen von Begeisterung für sein Wort. Und ich kenne immer mehr Christen. Neulich hat mir jetzt auch wieder einer gesagt, hey, ich mag Jesus, doch, ich liebe Jesus, aber du, ich habe keinen Bock, die Bibel zu lesen. Und ganz ehrlich, ich habe auch Phasen, wo ich keinen Bock habe, die Bibel zu lesen. Aber es geht um eine grundsätzliche Einstellung. Du kannst es nicht trennen. Zu sagen, ich bin begeistert von Jesus, aber sein Wort interessiert mich nicht. Weil Jesus ist das lebendige Wort. Und er ist das Brot des Lebens. Und er möchte dir im Wort begegnen. Natürlich nicht diese pietistische, fromme Pflichtformel. Ein guter Pietist muss seine Bibel lesen, sonst muss er ein schlechtes Gewissen haben. Nein. Aber Zeiten mit seinem Wort sind Zeiten mit Jesus persönlich, mit dem König persönlich. Da, wo ich auftank. Da, wo meine Seele gestärkt wird, da, wo ich auch Antworten kriege auf Fragen, die ich vielleicht habe. Ein Merkmal dafür, dass wir begeistert sind von Gottes Wort, ist, dass wir Hunger haben. Hunger danach. Wie sieht dein Hunger aus? Meine zwei Töchter, die haben immer Hunger. Die haben Dauerhunger. Natürlich essen die immer nur Gesundes. Also immer nur die Obstsorten von Haribo, Trauben, Nuss, Schokolade. Aber also für mich ist das sehr komisch, wenn eine meiner Töchter plötzlich sagt, ja, ich habe keinen Hunger. Das tut mich schon sehr irritieren. Und wenn die einen ganzen Tag lang keinen Hunger hat und noch länger, dann weiß ich eins, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Eine längere Appetitlosigkeit ist ein Kennzeichen davon, dass irgendwas krank ist. Und das ist auch im geistlichen Leben so. Und es sollte uns nicht gleichgültig sein. wenn diese Appetitlosigkeit da ist. Es sollte uns nicht einfach egal sein und uns einfach übergehen lassen zur nächsten Agenda. Sondern Gott will da vielleicht auch was zeigen. Hey, von was bist du eigentlich so satt, dass dich das nicht mehr vom Hocker haut? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Markus Schneider, der breiteste Pastor Deutschlands. Und er ist Bodybuilder, wie man vielleicht sehen kann, und Pastor zugleich. Tattoos mag er auch noch ein paar. Und vielleicht sind jetzt manche von den Eltern erstmal ein bisschen schockiert, ne? Ein Pastor mit Tattoos und so, ja. Aber ich bin total begeistert von ihm, weil er echt eine klasse Arbeit macht. Und von ihm stammt folgender Satz. Er hat gesagt, Gottes Wort ist das Fitnessstudio für die Seele. Hey, wie viele rennen heute? Wer von euch geht ins Fitnessstudio? Oh, ihr seid aber unsportlich hier. Nein, es gibt ja noch andere Bewegungsmöglichkeiten. Ihr habt ja so viel gebaut hier und habt euch da so in Bewegung gebracht. Ja. Bitte? Genau. Ja. Aber heutzutage rennt doch so viel ins Fitnessstudio. Und ich finde es ja auch gut. Soll ja auch was machen für den Körper. Und Gott möchte es ja auch, dass wir uns betätigen. Aber hey, das eine ist dein Körper, aber der ist vergänglich und der zerfällt. Wie sieht es mit deiner Seele aus? Was tust du dafür? Wo kriegt deine Seele Muckis? Und das sagt übrigens auch der Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 8, sagt, dass sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben, ist ganz gut und schön. Aber auf Gott zu hören, ist besser. Denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Die erste Begeisterung gegründet im Wort Gottes. Das zweite, die erste Begeisterung belebt durch den Heiligen Geist. Also Leute, ich fände es schade, wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes nur darauf, ich meine, das ist was Gigantisches, dass Gott durch seinen Geist uns die Bibel aufschließt, dass er uns den Dolmetscher gibt, dass wir es dadurch besser verstehen können. Aber es wäre schade, wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes nur darauf reduzieren. Weil der Heilige Geist hat ihnen nicht nur das Wort geöffnet, den Jüngern, sondern er hat richtig frischen Wind in die Bude gebracht. Und ihr kennt es, das kennt ihr in der Firma, das kennt ihr im Sportverein, das kennt ihr auch in Gemeinden, wie gut es ist, wenn mal wieder ein frischer Wind reinkommt. Und es war höchste Zeit, dass endlich bei den Christen ein frischer Wind reinkommt. Eine neue Ära beginnt. Die Liverpooler, die waren vor der Ära Klopp auch nur Durchschnitt. Aber mit dem Klopp hat eine neue Ära begonnen und jetzt geht es da ab. Und mit der Ära des Heiligen Geistes, da geht es auch ganz anders ab als vorher. Da kommt ja ein Sturm, lesen wir hier. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Ein Sturm. Frischer Wind. Das hat Jesus auch schon angekündigt den Jüngern. Leute, wenn ihr den Heiligen Geist empfängt, dann hat es irgendwas mit, das kriegt er dann mit, wenn es einmal richtig ordentlich stürmt. Macht am besten die Fenster auf, dass so ein richtiger Durchzug kommt. Das hat er in Vers 22, hat er das gesagt. Da heißt es, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Er hauchte sie an und dann sagt er, empfangt den Heiligen Geist. An jenem Tag haben sie noch nicht den Heiligen Geist empfangen, denn sonst hätte es keinen Sinn gemacht, dass er später dann sagt, ihr werdet noch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Aber sie haben gemerkt, okay, es hat irgendwas mit dem Hauchen zu tun. Es gibt im Hebräischen zwei Worte für Wind. Hauch, das unterscheidet sich nicht. Das eine Wort meint ein ganz stilles Atmen, was man gar nicht hört, ein geräuschloses Atmen, ganz ruhiges Atmen. Und das andere meint so ein richtig lautes, schweres Atmen. Also wenn man so eine Bronchie hat oder so, kennt ihr das? Und interessant finde ich, dass jedes Mal, wenn in der Bibel vom Atem Gottes die Rede ist, jedes Mal wird dieses zweite Wort benutzt. Ein ganz schweres Atmen. Ruach heißt es. Und wir finden auch die Parallele hier zur Apostelgeschichte schon im Alten Testament. Nämlich in Hesekiel 37, da hat dieser Prophet Hesekiel, hat er von Gott einen Traum gekriegt, so eine Vision. Das kam ihm alles real vor, aber es war nur ein Gesicht. Und da lief er durch eine Gegend und da war lauter Totengebeine. Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, ich kann und ich werde durch meinen Geist diese Totengebeine wieder zum Leben erwecken. Und dann gibt er diesem Hesekiel den Auftrag, das zu tun. Und dann heißt es, Hesekiel 37, 9 bis 10, da sagte er zu mir, rede als Prophet zum Geist, rede prophetisch, Menschensohn, sag zum Geist, so spricht Gott der Herr, Geist, komm herbei von den vier Winden, hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam der Geist in sie. Sie wurden lebendig und sie stellten sich auf ihre Füße, ein großes, gewaltiges Heer. Ein großes, gewaltiges Heer, was Gott da an Pfingsten berufen hat und was Jerusalem und die weitere Umgebung plötzlich unsicher macht für Jesus. Und interessant finde ich, dass hier für Winde und für Hauch dasselbe Wort im Hebräischen steht, Ruach. Das kann man also nicht trennen voneinander. Und genau das passiert an Pfingsten, dass Gott seine toten Gebeine, die Jünger haben sich ja angestrengt. Sie haben es ja versucht. Was hat denn Petrus versucht, Jesus nachzufolgen? Er wollte es doch. Das ist immer frustrierend, wenn man dann an sich selber scheitert. So wie er, kläglich gescheitert. Dreimal seinen besten Freund und Herrn vor irgendwelchen Leuten verraten, verleugnet. Und jetzt auf einmal zu sehen, dass da ganz frischer Wind reinkommt. Und ich auf einmal zu etwas imstande bin, wozu ich vorher nicht imstande war. Und ich bekennen muss, das bin nicht ich, sondern hier wirkt Gott. Und seht ihr, Matthäus 28, da hat Jesus ihnen ja auch schon den Missionsbefehl gegeben. Aber es ist schon komisch. Dieses Gebot, dieser Auftrag hat sie nicht in Bewegung gebracht. Gebote reichen nicht, um uns dazu fähig zu machen, Jesus nachzufolgen, sondern muss der innere Drang kommen. Und jetzt kommt der innere Drang. Jetzt kommt der Heilige Geist. Und das ist ja das Wesen der Begeisterung, dass ich etwas will, wozu mich niemand zwingt. Wenn du zum Beispiel begeisterter Läufer bist, das ist schon wieder ein Sportbeispiel, also dann muss man dich wahrscheinlich nicht ständig zwingen, jetzt geh mal raus und lauf, weil du bist davon begeistert. Und deswegen, auch wenn du mal Tage hast, wo es vielleicht regnet und so, und du vielleicht auch so ein Warmduscher bist wie ich, dass du dann mal drin bleibst, aber grundsätzlich bist du begeistert und unterwegs. Innerer Drang. Und genau das brauchen wir im Glauben. Einen inneren Drang. Dafür ist der Heilige Geist da, dass er dir diesen inneren Drang schenkt. Dass du etwas tust von Herzen, voller Hingabe. Und wir sehen das bei den Jüngern, hier Menschen, die auf einmal deren Herzen von Gottes Geist ganz unter Kontrolle ist. Und was ist die erste Reaktion, wenn das Herz voll ist, voll Heiligen Geistes? Was ist die erste Reaktion? Sie beten Gott an. Denn als die Juden kommen aus allen Richtungen, die zerstreuten Juden, die kamen ja aus allen Gegenden, wo sie herkamen, jedes Jahr auch zu Jerusalem, also Jerusalem zu den Festen. Da haben sie in Vers 11 gesagt, jeder von uns hört sie in seiner eigenen Sprache von was reden? Von Gottes großen Taten. Wenn der Heilige Geist unser Herz in Besitz nehmen darf, fangen wir an, von Herzen Gott anzubeten. Und unser Leben dreht sich nicht mehr nur um uns selbst, sondern wir wollen Gott die Ehre geben. Von Natur aus kann kein Mensch Gott anbeten und will das auch gar kein Mensch. Von Natur aus will niemand Gott die Ehre geben. Da sind wir darauf aus, dass wir nicht zu kurz kommen. Auch religiöse Menschen, die viel beten, weil sie denken, sie müssen beten, das ist keine Anbetung von Herzen. Aber wenn der Heilige Geist dein Herz unter Kontrolle nimmt, will ein Mensch für Gott leben, ihm die Ehre geben. Und das sehen wir hier. Und nachdem sie erfüllt waren, fingen sie an zu reden. Ein Herz, das voll ist, voll Heiligen Geistes, Leute, das kann nicht nur schweigen. Das kann nicht nur schweigen. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Sehen wir ein paar Kapitel später dann, wie Petrus sagt, aber wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ich weiß, ihr wollt nichts davon hören, dass Jesus auferstanden ist und das passt euch nicht in euer Lebenskonzept. Aber sorry, wir können es nicht lassen. Wir sind voll davon. Also der Heilige Geist bringt frischen Wind in die Bude. Frage: Wo bräuchtest du mal dringend einen Durchzug, einen Luftzug? Wo müsste mal bei dir Gott mal so richtig durchpusten, frischen Wind reinblasen? Vielleicht auch in dein geistliches Leben. Vielleicht ist es auch nur so daliegend wie so Totengebeine. Ja, natürlich, du funktionierst. Wir können lange funktionieren als Christen auf Autopilot, aber kein Leben in der Bude. Oder vielleicht unsere Beziehung, Ehe. Wo sind wir darauf angewiesen, dass Gott Durchzug schenkt? Und wir können den Heiligen Geist nicht zwingen. Jesus hat gesagt, er weht, wo er will. Aber wir können permanent auf Empfang gehen. Was mir auffällt, ist, die Jünger haben gewartet, indem sie einfach miteinander regelmäßig einfach ihren Gewohnheiten nachgegangen sind und sie haben gebetet. Dreimal am Tag war so ihre Gebetszeit. Die haben sich immer getroffen und haben miteinander gebetet. Ein paar Kapitel später lesen wir wieder, dass die Christen zusammen waren, dass sie gebetet haben und dann heißt es, und sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also keine einmalige Sache. Immer wieder einfach auf Empfang bleiben. Empfangen. Empfangen. Und seht ihr, wir brauchen keine Angst haben vor dem Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir wie bei den Jüngern gegründet sind im Wort Gottes, aber dann offen für Gottes Wirken. Die meisten Verirrungen in der Kirchengeschichte, was den Heiligen Geist angeht, auch heute noch, passiert bei den Menschen, die keine gesunde Lehre haben, die nicht gegründet sind in der Lehre Gottes. Aber da, wo das da ist, da wünsche ich mir, dass wir uns öffnen für Gottes Geist und dass wir erleben, wie er uns diesen inneren Drang schenkt. Noch ein letztes. Die erste Begeisterung, sie war ansteckend, anziehend für andere Menschen. Neulich hat meine Ältere abends anfangen müssen zu spucken. Und es ging dann so die Hälfte der Nacht und war aber dann wieder in Ordnung. Am nächsten Morgen war sie wieder quicklebendig und hat mich natürlich nicht in Ruhe gelassen. Ich bin ja ein Morgenmuffel, meine Tochter noch nicht. Ich versuche sie beizubringen, hat noch nicht so geklappt. Auf jeden Fall war es also am nächsten Tag wieder in Ordnung und wir waren dann eingeladen auf einer Feier und haben gedacht, gut, können wir hin. Auch die Gastgeber haben uns gedrängt, dass wir unbedingt kommen sollen. Und dann waren wir dort und abends dann fing meine Frau an zu spucken. Meine Kleine fing an zu spucken. Ich war begeistert, dass sie mich nicht erwischt. Begeistert über mein Immunsystem. Und dann fing ich an zu spucken. Und bei mir war es natürlich am schlimmsten. Ich bin dann umgezogen auf die Toilette. Und dann haben wir im Nachhinein mitgekriegt, dass gefühlt so die ganze Feiergesellschaft den Raum gewechselt hat. Und ich habe gedacht, wow, so hochgradig ansteckend. Dann habe ich noch so zum Spaß gesagt, ach, ich würde mir so wünschen, wenn das Evangelium genauso ansteckend wäre wie der Virus. Wow, das wäre doch cool, oder? Hey, aber bei den ersten Christen war es doch so. Wow, war das ansteckend. Ansteckend gefährlich. auf einen Schlag 3000 Menschen zum Glauben gekommen, Predigt. Boah! Und auch da merken wir die Parallele, ne, zum Alten Testament am Berg Sinai. War auch was mit 3000. Ne? Na, Gott gibt die Gebote und parallel dazu brechen sie schon das erste Gebot. Weil Gebote und Gesetze uns nicht lebendig machen. Der alte Bund zeigt uns das. Und weil wir den Geist brauchen und die Gnade. Aber Gott straft an jenem Tag 3000 Leute. Und sie sterben. Und am Pfingsten schenkt Gott den Geist bedingungslos und 3000 kommen zum Glauben. Um uns doch nochmal dran zu erinnern, der Geist tötet, das Gesetz tötet. Und der Geist Gottes macht lebendig. Und es war anziehend. Und immer wieder, also wenn man die Apostelgeschichte studiert, immer wieder war das Lukas ein Anliegen, dass er bestimmte Ereignisse beschrieben hat und danach zu zeigen und direkt nach dem Ereignis hat es wieder dazu geführt, dass sich das Wort Gottes wieder vermehrt hat, noch mehr dazugekommen sind. Immer wieder interessant, wie diese Welle übergeschwappt ist, wie das Feuer weiter sich verbreitet hat. Nun, ich weiß natürlich, das war eine besondere Zeit. So wie Erweckungszeiten immer besondere Zeiten sind. Und auch das können wir nicht machen. Aber auch da den Kaffeefilter durchlaufen lassen, sich zu fragen, welches Prinzip kann ich denn übernehmen? Was hat sie denn so anziehend gemacht, die ersten Christen? Und mir fällt auf, die ersten Christen hatten keine großen Gemeindehäuser. Obwohl ich mega neidisch, ein bisschen neidisch darf ich ja sein, oder? Ein bisschen neidisch bin ich schon auf euer Gemeindehaus. Ich bin begeistert von dem Gemeindehaus. Und natürlich zieht es auch Menschen an. Aber die ersten Christen hatten es nicht. Sie hatten keine gigantische Band, so wie ihr. Sie hatten keine Pastoren mit akademischem Abschluss. Und doch, sie hatten etwas, wo andere merken, wow, das will ich. Und das, was ich sehen kann, was sie angezogen, also was anziehend war bei ihnen, war, dass sie wirklich Einheit leben konnten. Gemeinschaft. Das haben wir vielleicht in dem Video, hat es auch mal einer gesagt, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der hat gesagt, also wenn ich kein Christ wäre, ich wäre jeden Sonntag oder Samstag auf dem Fußballplatz. Weil das Gefühl, auch das Gemeinschaftsgefühl, wow. Und das vermisst er bei sich in der Gemeinde, hat er gesagt. Die ersten Christen hatten das. Wenn wir weiterlesen, sie waren ein Herz und eine Seele. Ich bin weit davon weg, diese ersten Christen zu glorifizieren, denn das wisst ihr dann selber auch, wenn man weiterliest, dass da auch nicht alles Gold war, was glänzt. Und doch, ja, sie haben sich darum bemüht, um das, worum Jesus gebetet hat, im hohenpriesterlichen Gebet, schenkt, dass sie es schaffen, einig zu sein. Dass sie echte Einheit leben. Und sie konnten das, weil sie erfüllt waren vom Heiligen Geist. Und seht ihr, auch hier sehen wir wieder die Parallele vom Alten Testament her. Den Turmbau zu Babel. Da hat Gott dieses, da waren die Menschen auch eins. Und da haben sie ja Großes vollbringen können. Und leider natürlich aus der falschen Motivation heraus. Und Gott hat die Einheit zerstört, indem er die Kommunikation kaputt gemacht hat. Und dadurch schwebelt es jetzt und ja, haben wir diese Probleme, ne, miteinander. Uns manchmal nicht so verstehen. Aber echte Kommunikation schafft eben auch Einheit. Die waren also zerstreut, die haben sich ja in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut damals in Babel. Interessant finde ich, wenn man jetzt in der Apostelgeschichte schaut, woher diese ganzen Juden kommen, die Gegenden, in alle vier Himmelsrichtungen. Alle kommen sie jetzt. Und an Pfingsten stellt Gott das wieder her. Einheit. indem sich jeder Einzelne verstanden weiß, verstanden fühlt. Hey, die sprechen ja in meiner Sprache. Da wird auf den Einzelnen plötzlich eingegangen. Der Einzelne wird plötzlich wichtig. Ich meine, ich möchte jetzt nicht über das Sprachengebet heute sprechen, über das Zungenreden. Das wäre ein Thema für sich. Nur eins, es war an jenem Tag und auch sonst, was ich in der Bibel drüber lese, es war auf jeden Fall kein Gestammel oder ein Gebrabbel. Also ich habe einen Freund von mir, der ist jetzt in eine andere Gemeinde nach Heidelberg und der hat gesagt, als ich ihn fragte, wie es ihm da so geht, dann hat er gesagt, ja, eigentlich ganz gut, aber mit einem hat er so ein bisschen Probleme beim Lobpreis. Ah, da machen sie immer Schatterdadada. Schatterdadada. Ich bin vorsichtig, wirklich vorsichtig bei dem Thema, aber das, was ich in der Bibel lese, ist mehr als Schatterdadada. Das sind Sprachen. Die konnten Sprachen sprechen, die konnten die Sprachen auf einmal sprechen, wo sich alle anderen, die sie der Gegend, wo sie sich niedergelassen haben, die Juden der Provinz, wo sie gelernt hatten. Und Gott schafft Einheit. Ist ja das Gebot, einander zu lieben, das hat Jesus den Jüngern auch schon vorher gegeben. Aber erst jetzt werden sie dazu fähig. Erst jetzt liegt es ihnen auf dem Herzen. Ich finde es immer schwierig, wenn man von außen sagen muss, hey, lieb doch mal. Das muss man schon auch, diesen Drang dazu haben, weil Christus den Raum bekommt in meinem Leben. Da heißt ja auch in Römer 5, Vers 5, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Die ersten Christen lebten in der ersten Liebe. Und das ist das, was Jesus auch im ersten Sendschreiben der Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Hey, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wie sieht es bei uns aus mit der ersten Liebe? Für Jesus, also jetzt nicht für unsere Frau, ist auch schön, aber für Jesus. Es gibt da ein großes Missverständnis, glaube ich, bei uns Christen. Ich glaube, dass die erste Liebe oft verwechselt wird mit dem, wenn man zum Glauben kommt, so war es zumindest bei mir und bei manchen vielleicht auch, dieses tolle Gefühl, was man hat. Das ist ja auch ähnlich wie Verliebtheitsgefühle, wenn man zum Glauben kommt. Diese rosaroten Gefühle, die ich da hatte. Und dann versuchen manche Christen krampfhaft, dieses Gefühl irgendwie wieder zu kriegen. Mensch, das war's doch. Und oft ist man dann frustriert darüber, weil man diese Art der Liebe einfach nicht zurückbekommt. Das wird ein Krampf. Und das ist ein Missverständnis. Wenn die Bibel von der ersten Liebe spricht, dann spricht sie nicht von meiner Liebe, sondern sie spricht von Gottes Liebe. Johannes schreibt es so, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die erste Liebe ist Gottes unbegrenzte Liebe, die dich so liebt, wie du bist, wo du sagst, ich bin doch nicht liebenswert. Guck mich doch an. Das ist die Liebe, die den verlorenen Sohn verändert hat, in den Armen geschlossen hat. Und das ist diese bedingungslose Gnade, aus der ich lebe. Bedingungsloser Zuspruch Gottes. Ich bin auf Empfang. Ich lasse mich von Gott gesund lieben. Und ich versuche nicht, ihn zu lieben. Ich komme zum Schluss. Die ersten Christen zeigen uns lebendiges Christsein. Das hat was mit echter Leidenschaft zu tun. Aber das ist Begeisterung, die gegründet ist im Wort Gottes. Sie haben durch den Heiligen Geist die Augen geöffnet gekriegt für Gottes Wort. Sie haben da ihre geistlichen Muckis, ihre Muckis für die Seele gekriegt. Und der Heilige Geist hat sie lebendig gemacht. Und er hat sie auch dazu befähigt, dass sie Einheit leben. Er hat sie dazu befähigt, dass ihnen Menschen wichtiger waren als Programme. dass der Einzelne wichtig war, dass Menschen sich in der Gemeinschaft der Christen so angenommen gefühlt haben, wie sie sind, dass diese Christen wirklich Gnade verkörpert haben. Das war anziehend. Das wünsche ich uns. Ich lasse uns gerade noch eine Minute still werden, dass wir das einfach nochmal im Gebet bewegen, dann schließe ich ab. Herr Jesus, du kennst uns und du weißt auch um unser Herz, du weißt auch, wo unser Herz Irrwege geht, du weißt auch, wo unser Herz sich dir gegenüber verschließt und wo wir merken, wie ein Kampf auch in uns tobt, dir unser ganzes Herz zu überlassen. Und auf der anderen Seite sehe ich bei den ersten Christen und auch bei vielen anderen, welch eine Begeisterung und welch ein Leben hineinkommt, wenn du das ganze Herz beherrschen und besitzen darfst. Und so wollen wir immer wieder, Herr, darauf achten, unser Herz bewahren und auch diesen Kampf weiterkämpfen mit dir, dass unser Herz, Herr, der Raum ist, den du ganz ausfüllen darfst. Amen.